Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
In beinahe jedem Private Equity geführten Unternehmen in den USA werden Führungskräfte über Gewinnbeteiligungen incentiviert. Im Idealfall sichert sich das Private Equity Haus mit einem gut strukturierten Vergütungspaket die besten Leute für die Firmen im Portfolio. Die Manager, die dann den Unterschied machen und auch von der Konkurrenz gesucht und gefragt sind. Gerade jetzt, in der Zeit, in der Fachkräftemangel das absolute Buzzword ist, steigert sich auch in der Private-Equity-Branche der Wettbewerb um die besten CEOs für das eigene Portfolio. Gute Incentivierungen können bei der Entscheidung der Manager dann natürlich den Ausschlag geben. Hierzulande gibt's einige Do's und Don'ts, wenn es darum geht, attraktive Vergütungspakete zu schnüren. Wie diese Programme optimal aufgesetzt werden können, darum geht's heute. Unser Thema ist Executive Compensation, wie Private-Equity-Top-Leute überzeugt. Und damit sage ich jetzt auch Hallo und herzlich willkommen bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich freue mich, heute das Thema Management Compensation mit meinen Co-Gastgebern von Mayer Brown zu vertiefen. Dr. Guido Zeppenfeld von der Internationalen Kanzlei ist heute hier und er wird unterstützt von seinen beiden Kollegen Dr. Fabio Borggreve und Dr. Thomas Dieker. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Isabella, wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen.
Vorab zur Einordnung. Was ist denn für das Management über Executive Compensation Modelle maximal so drin an Erlös in Bezug auf den Exit?
Also ich würde sagen, es ist natürlich schwer zu sagen, was maximal drin ist, aber es ist auf jeden Fall ein erhebliches Upside-Potenzial zu sehen. Üblich sind in der Branche Beteiligungen zwischen 5% und 15% am Eigenkapital der Zielgesellschaft. Wenn man davon ausgeht, dass man einen relativ hohen Exit-Multiple erzielen kann, dann reden wir hier über eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals, sprich erheblichen Wumms für die Attraktivität eines solchen Beteiligungsprogramms.
Ja, das ist natürlich schon ein großer Anreiz. Vielleicht vorab einmal zu euch. Welche Rolle habt ihr denn bei Mayer Brown und wie steht ihr mit dem Thema Executive Compensation in Verbindung?
Ja, also ich bin Guido Zeppenfeld, ich bin Managing Partner von Mayer Brown in Deutschland und befasse mich hauptberuflich mit arbeitsrechtlichen Themen, bin also Fachanwalt für Arbeitsrecht. Warum habe ich eine Verbindung zu Executive Compensation? Das basiert auf dem Full-Service-Ansatz unserer Sozietät. Das bedeutet im Kern, dass unsere Corporate-Anwälte, also Leute wie Fabio beispielsweise, die Investoren bei der Umsetzung der Transaktion beraten und den Deal-Lead führen und dabei natürlich auch Spezialkompetenzen im steuerrechtlichen, arbeitsrechtlichen oder regulatorischen Bereichen zurückgreifen können. Wir im Arbeitsrecht und im Steuerrecht sind aber auch ganz oft schon im Vorfeld quasi bei der Strukturierung des Executive Compensation Packages hinzugezogen. Noch ein paar Worte vielleicht zu Mayer Brown insgesamt. Wir sind eine internationale Sozietät mit 1800 Anwältinnen und Anwälten. In 27 Büros und wir beraten internationale Unternehmen, Finanzinvestoren und weitere Investoren bei Projekten in Deutschland und weltweit. Ein besonderer Schwerpunkt der Sozietät liegt tatsächlich in den Bereichen Funds, Asset Management und Private Equity. Unser Beratungsansatz ist, wie ich schon gesagt habe, holistisch. Das bedeutet, dass wir eben versuchen, Spezialexpertise in Weltklasseformat für unsere Mandanten aus einer Hand anzubieten. Für PE-Investoren insbesondere bieten wir deshalb eben neben der Dealberatung als solcher insbesondere auch Expertise in Personalthemen. Und dazu gehört eben auch das Thema Executive Compensation, ein Bereich im Übrigen, in dem Mayer Brown weltweit zu den absoluten Tier-One-Firms zählt. Speziell, das wollte ich auch noch erwähnen, für PE-Investoren mit Investmentabsichten in Deutschland haben wir ein Client Briefing Series unter dem Titel Private Equity Investments in Germany, How to Manage HR-Related Risks and to Optimize Deal Value aufgelegt. Teil 1 dieser Briefing Series behandelt genau das heutige Thema, nämlich Executive Compensation, Managementbeteiligung. Die weiteren Teile der Briefing Series behandeln sicher ebenso relevante und interessante Themen für PE-Investoren mit Investmentabsichten in Deutschland zu HR-Themen.
Okay, vielen Dank erstmal für die Einführung. Ich glaube, ich habe schon deutlich mehr verstanden zu Mayer Brown und die Briefing Series sei natürlich allen ans Herz gelegt. Wir wollen vielleicht deine beiden Kollegen auch noch besser kennenlernen. Ich würde Fabio bitten, stell dir dich doch noch mal kurz vor.
Hallo Isabella, ja gerne. Fabio Borgrewe mein Name. Ich bin seit 2011 Rechtsanwalt und seit 2023 Partner bei Mayer Brown im Bereich Private Equity M&A. Ich habe einen Schwerpunkt in der Beratung von grenzüberschreitenden Private Equity Transaktionen, also Buyouts, Sell-Sides, die eben auch Managementbeteiligung und Executive Compensation mit einschließen und auch Joint Ventures. Wir haben einen besonderen Fokus auf der Beratung von angloamerikanischen Investoren und auch paneuropäischen Funds, die in Deutschland und Europa investieren. Wir beraten sehr oft in Mid-Cap-Transaktionen, das sind so Transaktionen bis 500 Millionen Euro Kaufpreis, aber hin und wieder auch eben über diesem Wert, also bei den sogenannten Large-Cap-Transaktionen. Wir haben Branchenschwerpunkte, ich zum Beispiel im Bereich Industrial Products, Tech und Software, Software Services und im Media-Bereich. Und da haben wir eben einen besonders starken Track Record vorzuweisen.
Verstanden. Last but not least, Thomas, vielleicht magst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, hallo Isabella, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Dieker, ich bin Counsel im Bereich Steuern, Rechtsanwalt und Steuerberater und seit 2022 bei Mayer Brown. Ich berate in allen Bereichen des deutschen Steuerrechts, insbesondere im Zusammenhang mit Strukturierungen, PE-Transaktionen, Finanzierung sowie im Bereich Real Estate. Ferner liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Beratung zu Mitarbeiter- und Managementbeteiligungsprogrammen, zu denen ich ab und an auch mal was publiziere.
Vielen Dank. Lasst uns mal ins Thema einsteigen. Mich würde als erstes interessieren, für wen ihr vorrangig tätig seid, Management oder Investor? Und natürlich da dann anschließend auch die Frage, was macht das für einen Unterschied? Fabio, vielleicht kannst du einmal darauf eingehen.
Ja, gerne, Isabella. Also oft wirst du uns auf der Seite des Private Equity Investors finden. Hin und wieder, in Ausnahmefällen auch mal auf Seiten des Managements. Ja, und der Unterschied, der liegt tatsächlich in dem Blickwinkel auf so eine Transaktion und auf das Investment. Das Management hat meistens eine andere Risikoneigung als der Investor. Es hat zunächst nicht unbedingt ein mittelfristiges Interesse am Verkauf der Zielgesellschaft. Der Private Equity Investor hingegen schon. Er möchte die Gesellschaft ja innerhalb des Investment Cycles veräußern. Außerdem wird es dem Management natürlich dann darum gehen, im Rahmen eines Exit-Szenarios seine Ansprüche zu optimieren. Hier gibt es Stellschrauben und ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang ist das Thema Sweet Equity. Sweet Equity bezeichnet überproportional am Gewinn über der Mindestrendite beteiligte Anteile. Die grenzen sich von den festverzinslichen Vorzugsanteilen, die ebenfalls als Eigenmittel in die Zielgesellschaft beziehungsweise in die Struktur gegeben werden. Das Sweet Equity wird jedoch im Gegensatz zu den festverzinslichen Vorzugsanteilen im Rahmen der Erlösverteilung nachrangig bedient. Also Sweet Equity bietet erhöhte Chancen, große Gewinne zu realisieren, bei gleichzeitig höherem Verlustrisiko im Rahmen der Erlösverteilung, wenn die Mindestrendite nicht erreicht wird, das muss man dazu sagen. Das ist natürlich nicht der Idealfall. Wenn ich dem Management also verhältnismäßig mehr Sweet Equity zuteile, kann ich seine Risikoneigung damit verändern und mittelfristig der Verkaufsperspektive des Investors angleichen. Das ist also ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Darüber hinaus wird es dem Management auch um die Rechte im Falle seines Ausscheidens gehen. Da ist das Stichwort Lever Clauses. Hierzu werden sicherlich mein Kollege Guido später noch was ausführen.
Aber was habe ich denn konkret für ein Risiko, wenn ich mich als Management nicht von einem Spezialisten beraten lasse?
Naja, also es besteht schon das Risiko eben, dass die Managementbeteiligung nicht maßgeschneidert für die Transaktion ist und zielorientiert in Bezug auf den eben genannten Interessensgleichlauf. Dann ist es nicht optimal strukturiert und das muss man versuchen zu vermeiden.
Okay. Guido, ihr hattet in eurer Briefing Series, die du ja eben schon angesprochen hast, Incentivierungsmodelle für Manager in Private Equity-backed Unternehmen genauer unter die Lupe genommen. Mich würde vorab mal interessieren, warum braucht es solche Programme denn in einer Branche, in der ohnehin ja durchaus sehr gut bezahlt wird? Also woran liegt es, dass Private Equity-Häuser nicht mehr ausreichend gute Kandidaten für ihre Management-Jobs im Portfolio finden?
Naja, letztlich sind PE-Investments auch People-Business, das heißt Human Resources und Human Capital Management sind Kernelemente von Private Equity Transaktionen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist eben dabei auch die Qualität des Staffings, insbesondere in neuralgischen Bereichen des Investments, also im Management und in der Finanzabteilung. Und ich kann da nur das Statement unterschreiben, was vor ein paar Jahren in dieser Podcast-Reihe, ich glaube vor 2 Jahren, vom Personalberater Paul Taff gemacht wurde. Der hat gesagt, with the right people, you cannot prevent success. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass ohne einen strategischen Ansatz im Personalthemen oder im C-Suite-Bereich tatsächlich ein Risiko besteht, dass das Investment insgesamt kein Erfolg wird. Also die Nachfrage ist schon sehr hoch. Und gerade was Personalthemen anbelangt, gilt es eben in Deutschland mit seiner hohen arbeitsrechtlichen Regelungsdichte insbesondere. Denn hier wird ein enger Rahmen gesetzt für die Möglichkeiten innerhalb des Investment-Cycles insgesamt den Unternehmenswert des Targets substanziell zu steigern, zum Beispiel durch Management von Pension-Liabilities oder durch Restrukturierung.
Also braucht es für einen Manager natürlich noch einen zusätzlichen Anreiz über eine Gewinnbeteiligung, damit er für das Private Equity House überhaupt ansprechbar wird und die Firma dann auch bestmöglich entwickelt. Fabio, das klingt für mich fast so, als bräuchte es ein Schmerzensgeld für das Management.
Ja, Schmerzensgeld würde ich es nicht nennen. Es geht vielmehr um den bereits genannten Gleichlauf von Interessen, diesen herzustellen. Das ist letztendlich der Kern. Für ein erfolgreiches Investment sind die Private Equity Investoren eben auf ein möglichst exzellentes Management-Team für das jeweils gekaufte Asset für die Zielgesellschaft angewiesen. Und dieses muss natürlich eben das gleiche Interesse verfolgen wie der Investor auch, nämlich die Materialisierung des Wertsteigerungspotenzials des Portfoliounternehmens im Rahmen des vorgegebenen Investment-Cycles. Und da beißt sich das Ganze schon, denn ein Manager wird eher langfristig orientiert und auf Sicherheit seines Jobs bedacht sein. Das steht dem meist überschaubaren Investmenthorizont des Investors. Wir reden da von ungefähr 3 bis 7 Jahren. Und dem Verkaufsinteresse des Investors, das steht dem natürlich so ein bisschen entgegen. Der Investor hat also, wie eingangs auch schon angeführt, so ein bisschen eine höhere Risikoneigung, um eben die größtmögliche Steigerung des Unternehmenswerts herbeizuführen. Darum geht es eigentlich im Kern bei der Strukturierung von Executive Compensation, also um den Gleichlauf dieser Interessenslagen.
Aber Guido, da muss ich nochmal nachhaken. Habe ich nicht eher die Gefahr, dass der Manager dann zulasten der Mittelfristperspektive ein Jahresziel zu erreichen versucht?
Ich würde sagen, ja, genau. Die Gefahr besteht durchaus. Die besteht aufgrund der bereits angesprochenen Interessendivergenzen. Und es geht bei dem Executive Compensation Package also darum, diese Divergenzen so ein bisschen auszutarieren und das Thema maßzuschneidern. Wir müssen also die Interessen beachten, die der PE-Investor in der Regel hat. Natürlich, dass die Incentivierung so gestaltet wird, dass es auch die Entwicklung des Unternehmenswertes tatsächlich abbildet. Zudem haben die PE-Investoren in der Regel ein Interesse am Prinzip Pay for Performance, also an der starken Leistungsabhängigkeit der Vergütungspakete. Aus Sicht des Managers wiederum und insbesondere um die besten Leute zu gewinnen, das ist ja das Thema, muss eben sichergestellt werden, dass das Gesamtvergütungspaket marktgerecht und insbesondere die Managementbeteiligungskomponente für die Top-Leute auch attraktiv ist. Was ist wichtig aus Sicht des Managers, um diese Attraktivität sicherzustellen? Im Wesentlichen 3 finanzielle und steuerliche Faktoren zu beachten. Und da wird Thomas sicher noch intensiver drauf eingehen. Zunächst mal, erstens geht es darum, dass im Zeitpunkt der Ausgabe der Beteiligung eben keine Besteuerung des Werts der Beteiligung stattfindet. Also Dry Income, die Dry Income Problematik, die wir gleich noch ein bisschen hier behandeln werden. Zum Zweiten geht es darum, dass die tatsächlich angestrebte Steigerung des Beteiligungswerts dann als Kapitaleinkunft versteuert wird und eben nicht dem etwas ungünstigeren oder ungünstigeren Einkommenssteuertarif unterliegt. Und drittens, der Executive möchte natürlich möglichst wenig oder am besten gar kein Geld investieren und trotzdem ein hohes Upside-Potential haben. Das heißt, das eigentliche Risiko des Executives, sogenanntes Skin in the Game, sollte gering sein. Und demgegenüber ist natürlich der PE-Investor eher der Ansicht, dass ein gewisser Risikoeinsatz des Executives auch wünschenswert ist. Also das sind die Interessendivergenzen, die wir versuchen im Bereich Executive Compensation auszutarieren.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor, der Executive, ne? Kann ich nicht ebenso viel erreichen, wenn ich dem CEO ein ordentliches und ausreichend großes und gutes Team an die Seite stelle, damit er dann halt seine bestmögliche Arbeit machen kann? Das reicht nicht?
Davon würde ich sowieso ausgehen, dass das erforderlich ist. Also ein gutes Team ist sicher notwendig, aber bestimmt nicht ausreichend, denn letztlich Money Talks und darum geht es so ein bisschen bei Executive Compensation.
Aber bevor ich irgendwie über Executive Compensation sprechen kann, muss ich ja erstmal einen CEO finden, der gut zu mir passt. Deswegen da mal die Nachfrage, Guido, wie mache ich denn meinen Wunsch-CEO auf meine Angebote überhaupt aufmerksam? Brauche ich da immer einen Headhunter, der sich mit reinmischt?
Ich will das Geschäft nicht kaputt machen von den Headhuntern, aber natürlich haben die Private Equity Investoren oft auch ein erhebliches Netzwerk. Dann ist es ja auch so, dass gerade bei Investment in Portfoliounternehmen schon Interesse daran besteht, das bestehende Management dazu Vertrauen zu haben und die dann entsprechend zu incentivieren. Deswegen gibt es ja den Due Diligence Prozess. Aber natürlich, es gibt auch sehr, sehr gute und auf Private Equity spezialisierte Headhunter, die dann meist sehr zielgerichtet und in kurzer Zeit Kandidaten aus dem Hut zaubern können.
Okay. Ich habe es eingangs ganz kurz skizziert. Hierzulande ist das Schnüren der Incentivierungspakete nicht so einfach wie in den USA. Thomas, da kommst du jetzt ins Spiel. Warum ist das so?
Ja, Isabella, also in den USA haben wir vielfältigere und mannigfaltigere Formen von Incentivierung, mit denen wir auf der einen Seite zielgerichteter den Wertzuwachs von Unternehmen abgreifen können, also nur das, was sozusagen auch während der Ägide des jeweiligen Managements dann an Wertzuwachs erzielt wurde, und auf der anderen Seite schon die in der Regel begünstigere Besteuerung von Kapitaleinkünften erzielen können, also sozusagen eine Loslösung von den tatsächlichen Lohneinkünften, die der Manager sonst erzielt. Unter den deutschen Regelungen war das eine ganze Zeit lang nur sehr schwierig oder ist auch gar nicht vernünftig möglich. Da hat sich jetzt inzwischen einiges gebessert, aber auch heute müssen wir uns die Elemente von solchen Beteiligungsstrukturen noch genau anzuschauen, um eben diese gewünschten, beabsichtigten steuerlichen Folgen auch sicherzustellen.
Aber ihr sagt ja, es gibt auch in Deutschland Möglichkeiten, attraktive Modelle aufzusetzen. Fabio, führ doch mal bitte aus, welche sind das und wie kann ich hierzulande Beteiligungsoptionen genau ausgestalten?
Ja, gerne, Isabella. Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Wir unterscheiden grundsätzlich einmal zwei Gestaltungsformen von Executive Compensation. Das sind zum einen die schuldrechtlichen Gestaltungsformen. Das heißt, es sind lediglich vertragliche Rechte. Das wären zum Beispiel Optionen, stille Beteiligungen oder Phantom Stocks oder eben echte Kapitalbeteiligung. In Private Equity Transaktionen in Deutschland kennen wir vor allem das Anreizsystem durch echte Kapitalbeteiligungen, das sogenannte Management Equity Program oder meist abgekürzt als MEP. Schuldrechtliche Gestaltungsformen werden in Private Equity Transaktionen eher seltener eingesetzt, weil sie die Interessenslage der Beteiligten oft nicht ausreichend gerecht werden. Soweit sie kein Investment der Manager verlangen, fehlt es eben auch an der echten Risikobeteiligung am vorhin von Guido genannten Skin in the Game. Das heißt auch kein Gleichlauf mit den Interessen des Investors. Selbst wenn aber der Manager ein gewisses Eigeninvestment leisten würde, ist er bei den schuldrechtlichen Gestaltungen der daraus fließende Gewinn für den Manager eben mit seinem persönlichen Einkommenssteuersatz belastet, während die Erlöse aus den gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen, also den echten Kapitalbeteiligungen, bei richtiger Strukturierung in den Vorteil des vergünstigten Steuersatzes für Einkünfte aus Kapitalvermögen kommen können. Echte Kapitalbeteiligungen sind also aus diverser Perspektive attraktiver.
Also ich habe schon durchaus einige Möglichkeiten. Was ich noch verstehen will, ist, wann und wie muss sich der Manager mit eigenem Kapital beteiligen? Beziehungsweise gibt es Möglichkeiten, Führungskräfte zu intensivieren, ohne Eigenkapital zu erwarten?
Ja, das könnte ich machen, zum Beispiel eben über Boni. Das kann technisch auf verschiedenste Art und Weise erfolgen. Zum Beispiel bei Startups werden sogenannte Virtual Stock Option Plans aufgelegt, die sich im Endeffekt auch auf eine Form Bonusvereinbarung reduzieren lassen. Der Inhaber von Virtual Shares wird dann dabei so behandelt, als wären ihm echte Anteilsoptionen zugeteilt worden, die im Falle eines Liquiditätsereignisses, also zum Beispiel eines Verkaufs durch Zahlung im Rahmen der Erlösverteilung, meist dann eben vorrangig abgegolten werden. Wir haben also hier erheblichen Gestaltungsspielraum, welche betrieblichen Parameter für die Boni-Berechnung ausschlaggebend sein sollen. Aber steuerlich ist das regelmäßig weniger attraktiv, denn diese Instrumente unterliegen meist eben nicht dem vergünstigten Steuersatz für Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Okay, aber wenn ich jetzt mal zurückgehe auf die Modelle, die du vorab skizziert hattest. Mhm. Wen adressiere ich denn mit diesen Paketen? Und da auch die Frage, gibt es Optionen, unterhalb der direkten Führungsebene auch zu incentivieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Bereich der echten Kapitalbeteiligung würde ich zumeist auf die erste, vielleicht auch zweite Führungsebene der Zielgesellschaft schauen. Darunter nimmt die Bereitschaft, eigenes Kapital einzusetzen, also Skin in the Game, meist rapide ab. Der Kreis kann aber auch durch den Investor beliebig weitergezogen werden. Es gibt auch Situationen, wo manchmal bis zu 100 Leute an so einem Programm beteiligt sind, ist aber eher die Seltenheit. Hm. Daneben gibt es noch allgemeine Mitarbeiterbeteiligungsprogramme für alle Mitarbeiter, die sich prinzipiell eben an alle Angestellten des Unternehmens richten. Die Angestellten können die Vorteile, die aus solchen Programmen ihnen zufließen, im geringen Umfang auch von der Einkommensteuer befreien. Also die sind im geringen Umfang auch von der Einkommensteuer befreit. Das hat aber nichts mit echter Kapitalbeteiligung oder MEP zu tun. Das ist dann was ganz anderes.
Okay, wann macht welche Option Sinn und wovon hängt es ab, wofür ich mich auch entscheiden sollte? Haben die unterschiedlichen Optionen auch unterschiedliche Vor- und Nachteile? Ich denke da jetzt eben wieder an den steuerlichen Aspekt für Investor und Management.
Absolut, Isabella. Optionen erlauben bei der Ausübung den Erwerb eben echter Kapitalanteile. Bei Ausübung der Option, das heißt dem Erwerb von Anteilen zu vergünstigten oder kostenlosen Konditionen, ist der erlangte Vorteil der Einkommensbesteuerung unterworfen. Die erworbenen Anteile unterliegen nach dem Erwerb jedoch oft Verfügungsbeschränkungen, was einer vorab zu tragenden Steuerlast, zu einer vorab abzutragenden Steuerlast führen kann, eben dem genannten Dry-Income-Problem. In Deutschland ist daher die echte Kapitalbeteiligung eben grundsätzlich die bessere Variante. Für den Erwerb investiert der Manager echtes Kapital. Wie viel das ist, hängt auch davon ab, ob dem Manager vielleicht schon durch ein bereits bestehendes MEP, zum Beispiel bei Secondary Buyouts, im Rahmen des Kaufs schon Gelder zugeflossen sind. Hierbei kann es sich manchmal auch um bis zu 2 Bruttojahresgehälter handeln. Das ist sehr individuell, hängt auch sehr von der finanziellen Situation der handelnden Beteiligten ab. Die Beteiligungen werden meistens dann in einer Personengesellschaft gebündelt, in einer GmbH und Co. KG sehr oft, die sogenannte MEP KG. Die Beteiligung besteht also nicht unmittelbar an der Zielgesellschaft, sondern mittelbar. Entweder an der Erwerbergesellschaft, die von dem Investor aufgesetzt wird, oder im Rahmen einer typischerweise gestaffelten Struktur von Holdinggesellschaften, auch ausländischen Gesellschaften, sogenannten Luxkurs, eben an einer von diesen Zwischenholdings. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wo die Finanzierung reingegeben wird. Manchmal geschieht die Bündelung auch über einen Treuhänder. Das wäre jetzt noch eine alternative Variante, sieht man aber auch eher seltener. In vielen Gestaltungen wird der Investor sich dann eine Mitkontrolle über die Managementbeteiligung sichern wollen, was angesichts der Bindung des Managements an den Investor auch sehr sinnvoll ist. Bei der GmbH und Co. KG erreichen wir das meistens eben durch die Kontrolle des Investors über die Vertretung und Geschäftsführung der MEP KG. Dann unterliegt das sozusagen dem Regime des Private Equity Investors. Das ist in Deutschland mittlerweile ein sehr eingespieltes und bewährtes Konzept, das vielleicht ein wenig aufwendig und komplex daherkommt, aber den Interessen der Beteiligten in wirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht am ehesten gerecht wird. Was die Vorteile jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen präziser zu der steuerlichen Behandlung einer echten Kapitalbeteiligung ausmacht, dazu wird sicherlich Thomas gleich nochmal etwas detaillierter was sagen.
Okay, ja, vielen Dank erstmal. Was muss ich denn eben beachten, Thomas, wenn ich so ein entsprechendes Paket schnüren will? Und wo liegen potenzielle Probleme, die ich ja in steuerlicher Hinsicht habe? Und später gehen wir dann vielleicht auch nochmal auf die rechtliche Hinsicht ein.
Ja, sehr gerne. Dann lass uns doch mal mit den steuerlichen und vielleicht den tatsächlichen Hürden starten. Also in tatsächlicher und steuerlicher Hinsicht müssen wir auf der einen Seite das erforderliche Eigeninvestment des jeweiligen Managers berücksichtigen und hiermit verbunden auch die sogenannte Dry-Income-Problematik. Und vielleicht macht das Sinn, wenn wir das an einem ganz vereinfachten Beispielsfall einmal durchspielen. Also stellen wir uns vor, wir haben eine GmbH, die ein Unternehmen betreibt, und da sind angestellt einmal der Manager A und die Managerin B. So, und Manager A und Managerin B sollen jetzt an der zukünftigen Entwicklung dieses Unternehmens beteiligt werden, und zu diesem Zweck schließt man jetzt mit dem Manager A eine Bonusvereinbarung. In dieser Bonusvereinbarung wird geregelt, dass der Manager A den Wert von 10 Geschäftsanteilen an dieser GmbH im Exit-Fall erhalten soll und das soll zahlbar sein beim Exit. Mit der Managerin B wird keine Bonusvereinbarung geschlossen, sondern sie erhält sofort im Januar des ersten Jahres 10 Geschäftsanteile an dieser GmbH, die bei dem Erhalt, also dann, wenn die Managerin B die bekommt, einen Wert von 100 haben soll. Hierfür muss B kein Entgelt zahlen. 3 Jahre später, im Dezember, tritt jetzt der Exit ein. Alle Anteile an der GmbH werden verkauft und der Wert für 10 dieser Geschäftsanteile soll nach dem Kaufvertrag 200 betragen. Der Manager A hat jetzt nach seiner Bonusvereinbarung folglich einen Bruttoanspruch auf diese 200. Und die Managerin B, die ihre Anteile mitverkauft, erhält von dem Verkaufserlös auch 200. So, jetzt müssen wir uns das steuerlich mal anschauen. Was ist denn hier passiert? Und wenn wir uns das steuerlich anschauen, dann müssen wir als erstes mal die beiden Zeitpunkte auseinanderhalten. Also wir sind einmal im Januar 01. Da hat ja der Manager A diese Bonusvereinbarung geschlossen. Und diese Bonusvereinbarung, das ist eine schuldrechtliche Vereinbarung zwischen der GmbH und dem Manager. Und da wird ja nur gesagt, wenn irgendwelche Bedingungen eingetreten sind, dann kriegst du mal irgendwann Geld. Also zu dem Zeitpunkt des Abschlusses dieser Bonusvereinbarung ist da steuerlich erstmal noch nichts passiert. Insbesondere ist kein Zufluss. Wir reden hier bei diesen Lohneinkünften immer vom sogenannten Zufluss. Also da muss der irgendwas bekommen haben, ein bisschen untechnisch gesprochen. Einen geldwerten Vorteil bekommt er also durch die Bonusvereinbarung nicht. Er muss also im Januar 01 nichts besteuern. Anders sieht das bei der Managerin B aus. Die hat ja im Januar 10 Anteile bekommen. Diese 10 Anteile hatten ja einen Wert von 100 und diesen Wert hat sie tatsächlich vereinnahmt. Also das sind ja jetzt ihre Anteile, sie ist Gesellschafterin geworden und dieser geldwerte Vorteil, der wird ungefähr so behandelt wie eine Lohnzahlung. Also das qualifiziert als Einkünfte aus Lohn, aus sich selbstständiger Tätigkeit und hat damit auch die Folge der Besteuerung als Lohn oder lohnvergleichbare Leistung. Damit greift der progressive persönliche Steuersatz von der Managerin B hier, der liegt in Deutschland so in der Spitze bei 42% bzw. 45% und dann kommt da noch Solidaritätszuschlag drauf, Kirchensteuer eventuell. Wir gehen mal der Einfachheit halber davon aus, dass das nur 42% sind, das macht die Berechnung ein bisschen einfacher. So, jetzt haben wir folgende Situation. Die Managerin B hat da jetzt im Januar diese 10 Anteile bekommen und aus steuerlicher Sicht ist sie jetzt reicher geworden. 42% auf diese 100, den die Anteile an Wert hatten, macht 42 aus. Das heißt also, diese 42 müssen jetzt bezahlt werden. Das Problem ist aber, Managerin B hat ja gar keinen Cash bekommen. Die hat da einfach nur ein paar Anteile gekriegt, die sie jetzt in ihrem Portfolio halten kann. Aber wie soll sie jetzt die Steuer bezahlen? Also ein bisschen misslich. Hier gibt es inzwischen eine wichtige Ausnahme, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen müssen. Aber um den grundsätzlichen Unterschied zu verstehen, ist das vielleicht ganz, ganz gut, wenn wir hier mal stoppen. Und jetzt 3 Jahre später uns anschauen, was dann passiert ist. Da gehen wir mal wieder zurück auf den Manager A. Das war ja derjenige, der die Bonusvereinbarung abgeschlossen hat und der jetzt diesen Anspruch auf 200 hatte. Warum 200? Weil er von 10 Geschäftsanteilen den Wert bekommen sollte und diese 10 Geschäftsanteile sind nach diesem Kaufvertrag 200 wert gewesen. Diese 200 sollen jetzt eigentlich an den Manager A ausgezahlt werden. Das ist eine Bonusvereinbarung. Diese Bonusvereinbarung wurde geschlossen, weil der Manager A Manager bei der GmbH war. Damit teilt diese Zahlung, dieses Bonus, das gleiche Schicksal wie seine monatliche Lohnzahlung. Das heißt also auch progressiver Steuersatz, in unserem vereinfachten Beispielsfall bei 42. Also auf diese 200 werden dann 42 Lohnsteuer erhoben, dann sind wir bei 84, die ja insgesamt mit Steuern belastet ist. Schauen wir uns jetzt an, was bei der Managerin B passiert. Die hat ja ihre Anteile, ihre 10 Anteile, die sie schon 3 Jahre vorher bekommen hatte, auch mitverkauft. Und die hat jetzt einen Gewinn erzielt. Warum hat die einen Gewinn erzielt? Naja, die hat diese Anteile ja zu einem Wert von 100 bekommen und diesen Wert von 100, den musste sie schon versteuern. Das heißt, das ist jetzt sozusagen aus steuerlicher Sicht der steuerliche Kaufpreis für diese Anteile. Verkaufen tut sie die jetzt für 200. Das heißt, die Differenz zwischen diesen 200 Verkaufserlös und diesen 100 steuerlicher Einkaufspreis, das ist der Gewinn, den sie erzielt. Und diesen Gewinn, den erzielt sie jetzt aber nicht in ihrer Tätigkeit als Managerin B bei der GmbH, sondern die erzielt sie als Gesellschafterin. Damit unterliegt dieser Gewinn den Einkünften aus Kapitalvermögen. Und wenn sie jetzt zu weniger als 1% an der GmbH beteiligt war, dann greift da grundsätzlich so ein Pauschalsteuersatz von vereinfacht gesagt jetzt 25%. Das heißt, jetzt müsste sie auf diese 100 Gewinn aus der Veräußerung ihrer Anteile nochmal 25 zu bezahlen. Wir erinnern uns, im Jahr 01, im Januar, hatte sie ja schon die 42 bezahlen müssen, woher auch immer das Geld damals kam. Aber dann wären wir also insgesamt bei 42 aus dem Januar im Jahr 01 plus die 25 im Dezember 03, sind wir bei 67 und damit 17 weniger als die effektive Steuerbelastung des Managers A. Natürlich mit dem weiter Problem, das wir hatten im Januar 01, dass Managerin B gar nicht wusste, woher sie ihre Steuer bezahlen sollte. tatsächliches Problem können wir zudem darin haben, dass wir ja im Januar 01 diese Anteile der Managerin B zugewiesen haben. Und wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie ein paar Wochen oder Monate vorher einen Verkauf zwischen fremden Dritten hatten über diese Anteile an der GmbH, ist das manchmal gar nicht so einfach, diesen Anteilen einen vernünftigen Wert zuzumessen. Also wie viel ist das denn wert? Und da kann man sich natürlich mit der Finanzverwaltung auch drüber streiten, insbesondere wenn sich das Unternehmen dann gut entwickelt und dann später ein sehr hoher Verkaufserlös erzielt wird, wie viel war eigentlich schon zu dem Zeitpunkt vorhanden an Wert, als sie die Anteile bekommen hat und wie viel ist noch der Wertzuwachs gewesen in der Zeit, als sie ihre Anteile gehalten hat. Da muss man dann gucken, ob man eventuell irgendwie ein Bewertungsgutachten erstellt oder auf anderen Wegen das nachhalten kann. Zudem hat die Managerin B ein weiteres Risiko. Dadurch, dass sie diese Anteile erworben hat, jetzt hat sie die in meinem Beispielsfall hier mit einem Gewinn veräußern können, könnte aber auch sein, dass sich das Unternehmen gar nicht so gut entwickelt und dass sie die nicht für 200 verkaufen kann, sondern beispielsweise nur für 80. Da macht sie jetzt einen Verlust von 20, aber die musste am Anfang schon mal die 100 besteuern mit ihrer Lohn, also mit dem progressiven Steuersatz. Und diesen Verlust, den sie erzielt, den erzielt sie jetzt auch wiederum bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Und der ist halt nur in sehr beschränktem Umfang verrechenbar, dieser Verlust mit anderen steuerpflichtigen Einkünften. Insofern kann man also sagen, beide Situationen, die jetzt sehr scherenschnittartig dargestellt sind, haben Vor- und Nachteile. Und je nachdem, was man gerade haben möchte, kann man das in die eine oder andere Richtung strukturieren.
Mhm. Vielen Dank. Das war auf jeden Fall wichtig, das mit einem Beispiel zu erklären, weil das so auch für diejenigen, die nicht ganz so tief im Thema drin sind, wie ich beispielsweise, sehr deutlich geworden ist. Vielen Dank dafür. Guido, vielleicht von deiner Seite nochmal, was sind denn die rechtlichen Aspekte, die beachtet werden müssen?
Ja, ich meine, klar, steuerlich, da zeigt sich wieder der holistische Ansatz, der hier wichtig ist. Neben den steuerlichen Themen sind natürlich aber auch eine Fülle von rechtlichen Themenlösungen nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden, um den Erwartungshorizonten, den Interessenhorizont des PE-Investors abzubilden. Da geht es insbesondere um gesellschaftsrechtliche Themen, es geht um vertragliche Themen, den Incentive-Regelungen als solcher oder in den Terms of Employment. Auf der einen Seite will der PE-Investor, also hier im Thomas-Beispiel, die Managerin, die die Anteile erhält, ja den Manager an der Wertentwicklung des Unternehmens beteiligen. Und auf der anderen Seite möchte er aber auch natürlich als Investor in seiner Stellung als Gesellschafter weitgehend frei sein. Da gibt es eine Fülle von Problemen, die daraus resultieren, dass eben in dem Moment, in dem das Management Anteile an dem Unternehmen erwirbt, sich daraus eine Gesellschafterstellung ergibt in der Regel. Das heißt, wir haben dann eine Mitsprache des Gesellschafters nach Gesellschaftsrecht. Dafür müssen wir Lösungen finden, wie zum Beispiel die schon von Fabio erwähnte, das Pooling in einer Managementbeteiligungsgesellschaft oder in einer Treuhand. Zudem werden Lösungen zu finden sein für die Beschränkung der Übertragbarkeit der Beteiligung durch den Manager vor Ablauf des festgelegten Beteiligungszeitraums.
Ganz kurz einmal nachgehakt, und das hatten wir ja eingangs auch schon mal, Lieferklauseln. Was passiert denn, wenn der Manager vorzeitig ausscheidet?
Ja, in der Tat. Also natürlich müssen die sogenannten Störfälle auch berücksichtigt werden. Und das ist nicht nur, wenn der Manager als selber ausscheidet vor Ablauf des Beteiligungszeitraums, sondern auch, wenn der Investor aus dem Investment den Exit vornimmt. Und dafür müssen wir natürlich auch Regelungen haben. Deswegen enthalten die Zuteilungsbedingungen in der Regel für den frühzeitig ausscheidenden Manager Klauseln wie Vesting oder Leaver Rules. Kurz gesagt sind Vesting Rules bedeutet, wann darf der Manager die Beteiligung zu Geld machen, und Leaver bedeutet, wann und unter welchen Umständen darf er sie behalten. Wir unterscheiden dazwischen Good Leaver, Bad Leaver. Das sind ganz, ganz tolle Themen, um die nachher von einem deutschen Gericht zu prüfen. Denn es geht im Kern darum, dass man Kollegen, die vielleicht aus Gründen, die der Investor nicht akzeptiert, das Unternehmen verlassen, frühzeitig eben als Bad Leaver oder als Good Leaver eingeschätzt werden. Das sind die Themen, worum es geht. Für den Fall des frühzeitigen Exits des Investors sind sogenannte Drag-Along-Clauses, also Mitverkaufspflichten, üblich. Und bei all dem müssen wir natürlich darauf achten, dass das Ganze nach deutschem Recht auch durchsetzbar ist. Ich habe gerade schon spekuliert, dass wir uns hier vor Gericht wiederfinden. Das kann alles sehr tricky sein. Beispielsweise sind bei den Leaver Clauses, ist es natürlich so, dass das mit dem Recht oder dem individuellen Recht des Managers auf Kündigung im Einklang zu bringen ist. Also das sind Themen, die zu bewältigen sind, die zu beachten sind, zusätzlich zu den steuerlichen Themen.
Also ich habe inzwischen auf jeden Fall verstanden, warum ich für so ein Thema und für so eine Executive Compensation Modell einen Experten wie euch mit dabei brauche. Thomas, wir hatten ja vorher schon kurz angerissen, dass es auch aktuelle Entwicklungen gibt, die steuerliche Verbesserungen bringen sollen. Welche sind das denn und vor allem auch, wie bewertest du die?
Ja, genau. Also wir haben das sogenannte Zukunftsfinanzierungsgesetz Ende des letzten Jahres bekommen, und damit ist die Drei-Income-Problematik, die wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten, ein ganzes Stück weit entschärft worden. Und zwar ist dieser dieser Besteuerungsvorgang, also der Manager, die Manager wird eine Beteiligung zugeordnet. Diese Beteiligung hat einen inhärenten Wert. Dieser Geldwertevorteil unterliegt der Lohnbesteuerung, progressiver Steuersatz. Aber wir besteuern das nicht in dem Zeitpunkt, in dem dem Manager diese Anteile sozusagen ins Portfolio eingebucht werden, sondern wir schieben diesen Besteuerungszeitpunkt auf den Exit, dann wenn tatsächlich das Geld fließt und mit diesem Geld dann auch diese ursprüngliche Steuer bezahlt werden kann. Und diesen Besteuerungsaufschub, den können wir grundsätzlich auf 15 Jahre hinausschieben, was schon eine ganz gute, in normalen PE-Strukturen ein ganz guter Zeitraum ist. Aber es geht sogar noch weiter, wenn sich nämlich der Arbeitgeber dazu verpflichtet, die anfallende Lohnsteuer im Zweifel zu tragen. Ja, also dann, wenn das Finanzamt hat immer Angst, dass es das Geld nicht bekommt. Und wenn der Manager dann mal irgendwann auf die Karibikinsel weggezogen ist, dann möchten die halt immer noch das Geld haben. Und wenn der Arbeitgeber dann sagt, dass er dafür haftet, dann kann man das sogar noch länger als diese 15 Jahre haben, beziehungsweise auch länger als das Anstellungsverhältnis, wenn das enden würde, was normalerweise auch die Besteuerung auslösen würde. Eine weitere Vereinfachung oder Adjustierung hat es in der Form gegeben, dass der Manager, wenn er die Beteiligung bekommt und sie später zu einem niedrigeren Preis veräußern kann, als er sie bekommen hat, also als der Wert der Anteile war zu dem Zeitpunkt, als er sie ins Depot bekommen hat, da muss er tatsächlich auch nur den späteren niedrigeren Wert besteuern und hat damit nicht dieses Problem, was wir vorhin kurz besprochen hatten, mit hoher Besteuerung am Anfang und dann einen Verlust aus den Kapitaleinkünften, den ich nur ganz schwer verrechnen kann. Dieser Anwendungsbereich dieser Regelung ist auch hinsichtlich der beteiligten Unternehmen so ein bisschen ausgeweitet worden. Vorher waren das nur so relativ kleine Startups. Jetzt inzwischen sind wir so im Bereich der Scale-Ups. Das sind so Pi mal Daumen Jahresumsatz von 100 Millionen beziehungsweise 86 Millionen Euro Jahresbilanzsumme bis zu 1000 Mitarbeitende. Ein gewisser Zeitraum, wann diese Unternehmen gegründet werden durften. Also wir haben da inzwischen einiges an tatsächlichen Unternehmungen, die wir mit diesen Regelungen abdecken können. Neben dieser gesetzlichen Änderung haben wir zudem nochmal eine Klarstellung oder Verfestigung der finanzgerichtlichen Rechtsprechung Ende des letzten Jahres erhalten. Da hat unser höchstes steuerliches Gericht, also der Bundesfinanzhof, entschieden, dass eine marktübliche Veräußerung von einer Mitarbeiterbeteiligung kein lohnsteuerbarer Vorteil ist, auch dann, wenn diese Beteiligung diesem Mitarbeiter mal irgendwann zu vergünstigten Konditionen von seinem Arbeitgeber eingeräumt wurde. Also nur weil ich das mal irgendwann als Arbeitnehmer oder als in meiner Funktion als Manager bekommen habe, heißt das nicht, dass wenn ich das später zu marktüblichen Konditionen veräußere, dass ich dann keine Kapitaleinkünfte erziele. Also da hätte ich wieder den pauschalierten Steuersatz. Wenn ich natürlich eine Veräußerung mache, bei der Arbeitgeber noch irgendwie was oben mit drauflegt und ich das zu marktunüblichen Konditionen mache, dann kann das insofern immer noch ein lohnsteuerbarer Vorteil sein. Aber im Grundsatz hat der BFH damit ein gewisses Maß an Rechtssicherheit geschaffen.
Jetzt ist es so, dass es für mich so klingt, dass da schon einige Vereinfachungen passiert sind. Trotzdem nochmal an dich die Frage, Thomas, wenn du dir weitere Vereinfachungen und Anreize für Executive Compensation Modelle wünschen könntest, welche wären das und gibt es da internationale Beispiele, an denen man sich orientieren könnte?
Ja, genau. Also in den USA, da sind sehr beliebt und verbreitet sogenannte Profits Interests. Profits Interests sind auch eine Art von Beteiligung, die Mitarbeiter und Menschen eingeräumt werden können und die sehr zielgerichtet auf den tatsächlichen Wertzuwachs des Unternehmens abstellen. Also nicht den bisher erwirtschafteten Wert des Unternehmens mitgewähren für denjenigen, der sie bekommt. Wir können inzwischen in Deutschland was Ähnliches machen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Man findet das unter dem Begriff der sogenannten Hurdle Shares oder auch Anteile mit sogenannter negativer Liquidationspräferenz, furchtbar sperriger Begriff. Das ist so eine eigene Anteilsklasse, eignet sich nicht in allen Strukturen, die man hat, aber damit können wir im Prinzip auch ungefähr das abbilden, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen neuen Gesellschafter, der eine neue Anteilsklasse bekommt und der partizipiert jetzt erst an einem irgendwie näher zu bestimmenden Wertzuwachs dieses Unternehmens ab diesem Zeitpunkt. Ein bisschen aufwendiger, das geht leider noch nicht ganz so einfach. Daneben ist bei den deutschen Regelungen, die wir bislang haben, immer noch eine Beteiligung am Unternehmen des Arbeitgebers selber notwendig. Also wenn ich jetzt beispielsweise auch schon eine kleine Gruppe mit 2-3 Unternehmungen da drin habe, dann muss der jeweilige Manager immer einen Anteil an seinem eigenen Unternehmen sozusagen bekommen. Das würde nicht gehen, wenn man jetzt irgendwie die Holding oder irgendwie eine Schwestergesellschaft nimmt und ihm da Anteile reinräumt. Da gibt es jetzt momentan aber vor ein paar Wochen veröffentlichten Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024, in dem dieses Thema adressiert wird und wir auch auf Gruppenebene Beteiligung gewähren können, die eben in diesen Besteuerungsaufschub bekommen. Da müssen wir allerdings auf dieser gesamten Gruppenebene diese vorhin von mir genannten Größenordnungen, also 100 Millionen Euro Jahresumsatz beziehungsweise 86 Millionen Euro Jahresbilanzsumme, Arbeitnehmerzahl und sowas einhalten. Aber immerhin, das scheint in die richtige Richtung zu gehen. Jetzt können wir noch die Daumen drücken, dass dieser Entwurf dann auch irgendwann wirklich gesetzt wird.
Okay. Ja, ich habe heute sehr viel gelernt, unter anderem, dass es, um Top-Leute zu überzeugen, definitiv mehr braucht als einen Obstkorb und ein gutes Gehalt. Und dass es natürlich Optionen gibt, genau das zu liefern und ordentliche, tolle Vergütungsprogramme aufzusetzen, mit denen die Führungskräfte zusätzlichen Anreiz und Motivation erfahren. Und dass diese Programme auch in Deutschland ohne allzu große Schwierigkeiten umgesetzt werden können. Allerdings, und das möchte ich auch nochmal betonen, glaube ich, dass man durchaus Experten an seiner Seite braucht, wie ihr seid. Ansonsten wird es schwierig. Insofern sage ich erst einmal vielen Dank an euch, an meine Co-Gastgeber von Meyer Brown, die mir heute einen sehr detaillierten Eindruck vermittelt haben.
Ja, wir haben zu danken, liebe Isabella. Wir hoffen, bei dem komplexen Thema, also für uns hat es Spaß gemacht und für uns war es kurzweilig. Wir hoffen, für die Hörer ebenso.
Ich glaube, die Hörer sind deutlich schlauer und gehen deutlich schlauer raus. Und damit bin ich auch schon bei euch, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com